Sie hören den Kurier.
Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
Will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. Thank President. You.
Es ist vollbracht. Joe Biden ist gerade zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten angelobt worden. In der Redaktion schauen wir natürlich alle gerade live zu. Soeben hat Lady Gaga auf den Treppenstufen des Kapitols in Washington die Nationalhymne gesungen. Wegen der Pandemie muss ja auf die große Party auf dem Mall verzichtet werden. Stattdessen stehen da rund 200.000 kleine US-Flaggen. Nur ausgewählte Personen sind bei der Angelobung dabei. Man hat vorher kurz Barack Obama gesehen, natürlich mit Maske. Und auch die ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush und Bill Clinton sind dabei. Ebenfalls vor Ort Ex-Vizepräsident Mike Pence. Nur einer fehlt. Darüber sind aber auch viele gar nicht so unglücklich. Donald Trump verpasst als erster amtierender und noch lebender US-Präsident seit 150 Jahren die Angelobung seines Nachfolgers. Trump hat sich bereits nach Florida abgesetzt in sein Anwesen und spielt vermutlich gerade eine Partie Golf. Welcome zu einer Spezialfolge des Daily Podcasts des Kurier. Mein Name ist Caroline Ferstl und gemeinsam mit unserem US-Experten Konrad Kramer schaue ich zum Kapitol nach Washington. Wir analysieren, welche konkreten Amtshandlungen Biden als erstes vornehmen wird und meine Kollegin Caroline Krause-Sandner hat mit dem Politologen Reinhard Heinisch von der Uni Salzburg darüber gesprochen, in welchem Zustand Joe Biden das Land von Trump jetzt übernimmt. Bevor wir beginnen, gibt's aber noch eine kurze Werbeeinschaltung.
Dank Readly kann ich jetzt meine Lieblingsmagazine ganz bequem per App lesen. Ob am Handy, am Tablet oder am PC, sekundenschnell bereit. Und wenn mal kein Internet zur Hand ist, kann man Ausgaben vorab runterladen und mitnehmen. Etwa für die Fahrt in den Öffis. Super praktisch. Ich zum Beispiel liebe die Weltwoche, das Time Magazine oder den Rolling Stone. Aber auch das Profil oder Spektrum der Wissenschaft sind echt empfehlenswert. Insgesamt gibt es 5000 Titel. Es ist also für jeden was dabei. Und das Beste ist, ihr könnt das jetzt auch haben. Kurier Daily Hörer können jetzt das gesamte Angebot von Readly für 2 Monate kostenlos testen. Einfach unter at.readly.com/kurier-daily anmelden und schon könnt ihr lesen, was wir lesen. Das ist at.readly.com/kurier-daily.
In den vergangenen Tagen ist das Weiße Haus komplett gereinigt und desinfiziert worden. Trumps Lieblingsessen, Burger, überraschenderweise, wurden aus der Küche entfernt. Stattdessen gibt es jetzt Bidens Lieblingssnack. Das ist, glaubt man den amerikanischen Boulevardmedien, Chocolate Chip Ice Cream. Sogar die Matratze des Bettes im Schlafzimmer des Präsidenten wurde getauscht. Alles steht jetzt bereit für Joe Biden. Ich habe jetzt unseren US-Experten Konrad Kramer bei mir im Podcast-Studio. Hallo Konrad.
Hallo, servus.
Konrad, wir haben Bidens Angelobung jetzt live mitverfolgt. Bisher läuft alles nach Plan, oder?
Ja, es verlief alles ganz friedlich. Sogar die Temperaturen waren lauwarm. Also ich würde sagen, eine ruhige Angelobung mit einer überraschend guten Lady Gaga und einer überraschend entsetzlichen J-Lo, aber das ist nun mal meine persönliche Meinung. Sonst alles nach Plan.
Auch die Trump-Anhänger sind ruhig geblieben. Im Vorhinein hat man da ja schon befürchtet, dass die mit Protesten oder Aufständen zu Chaos führen könnten.
Naja, was man aus den USA so hört und in den letzten Tagen gehört hat, haben sie es ja ohnehin versucht. Ich würde sagen, verschreien wir es nicht. Bis jetzt ist alles ruhig geblieben. Ich nehme an, die Sicherheitsvorkehrungen waren so gewaltig nach dem Schock der letzten Woche, dass es einfach keine Chance gibt, auch nur irgendwo in die Nähe des Veranstaltungsortes, also des Kapitols, zu kommen.
Da waren ja um die 25.000 Nationalgarden
auf. Wir reden von 25.000 Nationalgardisten, die einfach in den Gebäuden, und das war schon mal ein historisches Ereignis an und für sich, die Nationalgarde in den Sälen des Kapitols, im Repräsentantenhaus, im Senat, die dort auf den Gängen lagert und schläft. Das war allein schon Geschichte. Also, dass wir das einmal sehen dürfen, müssen, war schon außergewöhnlich.
Mhm. War ein sehr ungewöhnlicher Anblick auf den Fotos.
Das kann man sagen, ja.
Was kommt denn jetzt genau auf Biden zu? Was sind da seine nächsten konkreten Schritte? Was geht er da an?
Naja, Biden hat ja schon im Wahlkampf angekündigt, dass er in einigen Bereichen die totale Kehrtwende vollziehen wird. Ich sage einmal als erstes die Klimapolitik. Also Biden will ja heute noch die Klimaabkommen von Paris erneut unterzeichnen. Das heißt, also er will diesem Vertrag wieder beitreten. Ein großer Schritt. Trump ist ja ausgestiegen. Mhm. Und er wird wahrscheinlich einige sogenannte Executive Orders, also präsidiale Erlässe Trumps, einfach aufheben. Da geht es vor allem um Einwanderungspolitik. Wir erinnern uns an die berüchtigte Trennung von Kindern und ihren Müttern an der US-Südgrenze, wo die Kinder dann in eigene Lager gesteckt wurden. Mhm. Das soll rasch ein Ende finden. Also diesen Erlass Trumps will Biden aufheben und ähnliche Einwanderungsstoppgeschichten aus muslimischen Ländern zum Beispiel. Also da ist einiges, was wahrscheinlich jetzt sehr schnell gehen wird, einfach weil es auch leicht zu machen ist.
Du hast es eh schon angesprochen, die Grenze zu Mexiko. Dort hat Trump ja auch seine Mauer gebaut. Wie geht's jetzt mit der weiter?
Ach, die Mauer. Ja, gut, die Mauer kann man nicht so schnell stoppen wie manchen präsidialen Erlass. Man muss sich vorstellen, da hat ja die US-Bundesregierung um ordentlich viel Geld, also wir reden von Dutzenden Millionen, Grund gekauft. Ja. Einfach, und zwar Grund mitten in der Wüste, der natürlich auch dadurch erstaunlich hohe Preise erzielt hat. Und dort laufen die Bauarbeiten in den letzten Monaten, wie die Amerikaner sagen würden, 24/7. Also Trump hat ja nochmal ordentlich Gas gegeben, dass diese Mauer vorangetrieben wird. Und das jetzt zu stoppen, die Kontrakte mit den Firmen zu unterschreiben, die Firmen arbeiten, das jetzt so einfach zu stoppen, also diese Mauer einfach jetzt halbfertig stehen zu lassen, wird schwierig, wird eine bürokratische Daueroperation. Da schauen wir mal. Also manches wird schneller gehen. Bei der Mauer bin ich gespannt. Ich glaube, da wird noch einige Zeit lang weitergebaut werden, auch wenn Biden das nicht behagt.
Da werden wir sicher noch einmal drauf zurückkommen in einer nächsten Folge. Donald Trump hat die Angelobung ja geschwänzt. Sind wir ihn jetzt endgültig los? Können wir uns darüber freuen?
Also natürlich schwirrt in Washington die Gerüchteküche seit Monaten. Was wird aus Trump nach Trump? Ich persönlich hänge der These an, dass Trump vor allem seine Kinder in Stellung bringen wird. Er selbst ist 74. Die neuerliche Kandidatur in 4 Jahren halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich sehe also Ivanka, die Tochter, und Donald Jr. Im Kommen. Beide erfüllen genau die Anforderungen eines gewissen Trump-Wählersegments. Mhm. Er selbst soll ja das Wall Street Journal, also das republikanische Leitmedium, hat uns ja heute verwöhnt mit einer Neuerung, nämlich dass Trump eine eigene Partei gründen will. Naja, sagen wir mal, er hat drüber gesprochen. Also es ist vieles möglich. Trump gründet eine Partei. Wir hören immer wieder, dass er einen Fernsehsender gründen will, einfach weil ihm sein Lieblingssender Fox News doch zu gemäßigt geworden ist. Also das wäre möglich. Es wäre eine Kommentatorentätigkeit auf diversen Kanälen. Es gibt ja in Amerika auch Kanäle, die rechts von Fox News stehen. Mhm. Also da wäre ein Plätzchen für Trump zu finden. Also es gibt viele Möglichkeiten. Partei, Fernsehsender, die Kinder in Stellung bringen. Also ich glaube, Trump werden wir so rasch nicht endgültig los.
Er hat ja auch eine Rede noch kurz gehalten, bevor er das Weiße Haus endgültig verlassen hat. Da hat er schon derartiges angekündigt. Hören wir kurz hinein.
Goodbye. We love you. We will be back in some form. So, have a good life. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.
In der Rede sagt er schon, er wird wieder zurückkommen. Daraus lässt sich erschließen, dass er nicht endgültig von der Bildfläche verschwunden ist.
Das ist ein Leitmotiv, dass Trump seit der verlorenen Wahl, ich sag's jetzt mal, wie es ist, der verlorenen Wahl immer wieder anspielt. Dieses unsere Bewegung hat gerade erst begonnen. Das ist natürlich das klassische Trump-Blinken nach rechts für seine Überzeugten, für seine radikaleren Fans, die natürlich ihn als den einzigen Heilsbringer auch weiterhin sehen, die mobilisiert sind. Und die will Trump damit bei der Stange halten. Also die Idee einer Trump-Bewegung. Wir erinnern uns, er hat weit über 200 Millionen Dollar allein in den letzten Wochen an Kleinspenden von kleinen Leuten eingesammelt. Das ist Geld, das er jetzt hat. Spielgeld, politisches Spielgeld. Schauen wir mal, was er damit macht.
Auf jeden Fall muss er sich jetzt ja auch erst einmal vor Gericht verantworten, oder? Da kommt ja jetzt einiges auf ihn zu.
Schauen wir uns mal an, was genau auf ihn zukommt. Also natürlich, die nächste erwartete Stufe ist die Abstimmung im Senat. Wir sind ja mitten in einem Impeachment-Verfahren. Das ist ja offiziell eröffnet worden im Repräsentantenhaus. Natürlich ist die weit höhere Hürde der Senat. Da geht es um eine Zweidrittelmehrheit, die für die Amtsenthebung Trumps sein müsste. Das ist natürlich eine Formalität. Aber trotz allem, das würde zum Beispiel Trump formal endgültig aus der Politik entfernen. Also ein endgültig des Amtes enthobener Präsident darf wirklich nicht mehr kandidieren. Also insofern wäre da eine Tür für Trump endgültig zu. Naja, und dann kommen die ganzen Verfahren. Ich denke, die als erstes kommen, sind Steuerverfahren, weil sie einfach naheliegend und einfacher zu durchschauen sind. Ob sich in der Russland-Affäre, das ist ja die Geschichte, die Trump 4 Jahre lang verfolgt hat, seine dunklen Beziehungen nach Russland, ob sich da noch was tut, werden wir sehen. Aber ich glaube vor allem, Trump wird mit seinen Steuern dran zu kriegen sein, oder natürlich mit dem Impeachment. Und Trump wird vor allem finanziell ordentlich in die Bredouille kommen. Dieser Mann, der sich ja immer zum Milliardär gemacht hat, er hat das ja unablässig wiederholt, auch manchmal gegen jede Fakten, hat einfach Schulden angehäuft und sein Geschäft geht wirklich nicht gut momentan. Die Golfplätze sind leer, die Buchungen sind storniert worden, die Hotels, natürlich wegen Corona, sind leer. Andere Geschäftspartner haben ihre Kontakte gekündigt. New York zum Beispiel arbeitet nicht mehr mit Trump zusammen. Naja, und nicht zuletzt sein Lieblingsgeldgeber, die Deutsche Bank, hat die Sparbüchse zugemacht. Und wenn man bedenkt, dass die gerade die letzten waren, die Trump noch Geld gegeben haben, als ihn im Westen keiner mehr Geld geben wollte, na, das könnte noch recht finster werden für diesen Ex-Präsidenten. Schauen wir mal, wie viel Geld er in Zukunft noch haben wird und wie lange er noch in Freiheit bleibt.
Wir bleiben dran und sprechen sicher bald wieder darüber. Danke dir, Konrad, für deine Expertise.
Gerne.
Mit einer demokratischen Mehrheit im Senat startet Biden ganz gut in seiner Amtszeit. Allerdings steht er vor einer Herkulesaufgabe, das Land wieder auf Kurs zu bringen. Die USA haben mehr als 411.000 Corona-Tote zu beklagen. Hinzu kommt eine gespaltene Gesellschaft, eine marode Wirtschaft und eine wachsende Kriminalitätsrate. Meine Kollegin Caroline Krause-Sandner hat mit dem Politologen und US-Experten Reinhard Heinisch von der Uni Salzburg darüber gesprochen, in welchem Zustand Joe Biden das Land von Donald Trump übernimmt.
Herr Heinisch, als Trump das Präsidentenamt übernommen hat, war die Wirtschaft in gutem Zustand und ist in seinen ersten 3 Jahren weiter gewachsen. Dann mit Corona ist der rasante Abstieg gekommen. Die Arbeitslosenzahlen sind kurzfristig auf mehr als 23 Millionen gestiegen. War daran allein die Pandemie schuld oder vielleicht Trumps Politik oder auch die amerikanische Arbeitsmarktpolitik im Allgemeinen?
Ich würde bei allen drei Punkten mit Ja antworten. Das ist natürlich ein Teil der negativen Auswüchse der Pandemie, ist dem schlechten Krisenmanagement geschuldet und der sehr frühen Politisierung der Pandemie, wo also Masken tragen zum Beispiel als Indiz für demokratische Parteizugehörigkeit oder für mangelnde Loyalität gegenüber der Regierung gewertet wird. Gleichzeitig natürlich hatten die USA die Situation, dass sie ein fehlendes soziales Netzwerk haben. Konkret fehlt das Modell der Kurzarbeit. Das ist eher eine mitteleuropäische Einrichtung. Das hat sich dann hier gerecht. Und in Verbindung damit die fehlende oder die problematische Krankenversicherung, dass viele Amerikaner eben mit dem Arbeitsplatz dann auch die Krankenversicherung verlieren und in Summe einfach zu wenig gegengesteuert wurde. Und dieses Gegensteuern hätte von der Zentrale aus bewerkstelligt werden müssen. Donald Trump hat jedoch die Pandemiebekämpfung großteils den Bundesstaaten überlassen und dadurch war es halt sehr uneinheitlich die Reaktion. Mhm. Und dadurch ist es auch nicht gelungen, jetzt gegen die Pandemie einheitlich vorzugehen. Und generell ist das dann immer stärker auch in den Wahlkampf dann hineingezogen worden. Aber die Wirtschaft, die Pandemie erlaubt es nicht, dem Präsidenten und seinen Anhängern auch zu sagen, dass der Präsident die beste Wirtschaft aller Zeiten hatte und eigentlich nur Corona daran schuld ist, ein Virus, der aus China kommt, daran schuld ist, dass es letztendlich für Donald Trump schlecht ausging.
Abgesehen von den teilweise Corona-bedingten Wirtschaftsdaten und abgesehen von der viel zitierten politischen geteilten Gesellschaft, ist der Zustand, in dem Trump Biden das Land übergibt, wirklich so schlecht?
Ich glaube, auch hier muss man unterscheiden zwischen dem Grundzustand des Staates und dann politischen Präferenzen. Also wenn man jetzt aus politischer Sicht das sieht, dann hat Donald Trump sehr viele der Versprechen umgesetzt und das ist auch einer der Gründe, warum er in seiner Partei populär ist und warum ihm viele noch die Treue halten. Und die 75 Millionen Wähler, die er hat, das sind ja nicht nur jetzt radikale Parteigänger, sondern das sind ja durchaus auch Republikaner, die im Mainstream verhaftet sind. Und Donald Trump hat auch große Unterstützung in der Wirtschaft. Die Steuersenkungen und die Deregulierungsmaßnahmen, das waren natürlich Bereiche, die für viele Republikaner immer ganz oben auf der Wunschliste standen. Auch die konservativen Richterernennungen, die eben diese liberale Richtung der amerikanischen Gesellschaft, gerade was Abtreibung betrifft, Familienleben betrifft, das zurückzutreiben. Das sind alles Dinge, die Konservativen durchaus schätzen, geschätzt haben. Aus liberaler Sicht war das natürlich genau das Gegenteil und daher war sehr viel Verstimmung und Verbitterung hier festzustellen. Aber das ist eine politische Entscheidung und das hängt eben von der politischen Einschätzung ab und das sollte man nicht verwechseln mit einerseits dem Umgang mit der Pandemie, zweitens mit dem Bereich der amerikanischen liberalen Demokratie und dem teilweise nachhaltigen Schaden. Erkennbar, dass heute bei der Amtseinführung eben mehr Soldaten in Washington sind als in Afghanistan, amerikanische Soldaten sind als in Afghanistan, Libyen und Syrien und im Irak zusammen. Also, und dass natürlich der Präsident mit vielen Konventionen gebrochen hat, die aber Teil der amerikanischen Demokratie sind, die aber einfach nicht verfassungsrechtlich fixiert sind, weil man immer davon ausgeht, dass sich die amerikanischen Politiker an diese Konventionen halten. Und ganz oben steht natürlich die Verbreitung einer Lüge, dass die Wahlen gestohlen sind. Und wo hier ganz massiv hier das bestehende demokratische System von innen heraus unterminiert werden. Aber es lässt sich fortsetzen, wo der Präsident immer wieder seinen eigenen Behörden auch widersprochen hat, sowohl den Geheimdiensten wie auch den Gesundheitsbehörden und quasi Dinge behauptet hat, die einfach unwahr sind, die aber eine Bevölkerung erreichen, die teilweise in einer alternativen Wirklichkeit leben. Und das hat Donald Trump mit einem ganzen Medienökosystem durchaus weiter geschürt und ausgebaut. Und das ist jetzt nicht ein System, das aber auch politisch relevant ist, weil ich natürlich diese Leute mitnehmen muss, wenn ich jetzt inhaltliche Reformen machen muss. Und ich glaube, das ist nach wie vor ein Problem. Und das wird auch ein Problem sein, das Joe Biden betreffen wird.
Vielleicht nochmal kurz zurück zur Wirtschaft, weil Sie auch gesagt haben, dass Donald Trump auch große Unterstützer in der Wirtschaft hat. Und jetzt übernimmt Joe Biden, er übernimmt ein Land in einem schwierigen Zustand. Das kennt er schon, als er als Vizepräsident mit Obama das Amt übernommen hat. Da hat Obamas Chief of Staff gesagt, dass sie ein Giant Shit Sandwich with a Red Ribbon übernehmen, das ich jetzt hier nicht übersetzen will, aber ich glaube, wir wissen, worum es geht. Kann man von Joe Biden und seinem Team erwarten, dass sie das Zeug dazu haben, die Wirtschaft schnell zu retten, was ihnen ja im Wahlkampf oft vorgeworfen wurde, dass er das nicht können soll, angeblich?
Ich würde es differenziert sehen. Ich glaube, wenn man zur Wirtschaft geht, dass das Hauptproblem oder der Hauptunterschied zwischen Republikanern und Demokraten in wirtschaftliche Gestaltung in der Trump-Zeit war einfach die Frage der Umwelt. Inwieweit versuche ich eine Art Green Deal durchzusetzen, versuche die Wirtschaft im Umweltbereich stärker zu regulieren, und Donald Trump hat das einfach zurückgenommen. Das ist der Hauptunterschied zur Obama-Zeit. Die Wirtschaft hat auch unter Obama sehr gut funktioniert und Trump hat in die blühende Wirtschaft übernommen. Es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass Biden grundsätzlich anders machen würde als Obama. Biden ist kein Radikalinsker, ist ja sogar bei seiner eigenen Parteilinken verrufen, dass er zu moderat ist, und ich sehe jetzt überhaupt keine drastischen Maßnahmen hier, die Wirtschaft, der Wirtschaft das Leben schwer zu machen. Das weiß auch Biden. Die Frage wird sein, inwieweit eben die Umweltpolitik und die Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen zu neuen Regulierungen führt, die dann in irgendeiner Form die Wirtschaft betreffen wird. Ja. Biden wird sicher auch von Trump weiter übernehmen, die bestimmten Außenhandels, eine eher protektionistischere Sicht der Wirtschaftspolitik. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Biden, ähnlich wie Obama, jetzt versuchen wird, internationale Handelsabkommen abzuschließen, auch schon den Briten signalisiert, dass er eigentlich jetzt nicht interessiert ist, da in einem speziellen Handelsabkommen mit den Briten. Also ich sehe jetzt nicht, dass Biden in eine ganz andere Richtung gehen wird, außer im Bereich Umwelt und aber über allem steht ja die Situation mit Corona. Das heißt, die USA haben ganz massive Wirtschaftsprobleme, die nach der unmittelbaren Corona-Krise zu lösen sein werden. Und hier versucht Biden massiv in die Wirtschaft zu investieren, indem einfach diese Unterstützungschecks sehr früh vom Kongress, vom Senat verabschiedet werden sollen. Das ist sein Hauptaugenmerk, liegt daran. Und das würde ja eine große Stimulation für die Wirtschaft, also eine große Belebung der Wirtschaft mit sich bringen. Und ich glaube, dass auch die Wirtschaft dafür. Und die Wirtschaft wird sich sicher jetzt fragen, gut, es mag sein, dass wir im Umweltbereich unglücklich sind, und es mag sein, dass wir in einigen Bereichen einfach nicht so nahe bei den Demokraten sind wie bei den Republikanern, aber Biden ist uns immer noch näher als andere in der Partei, und zweitens noch wichtiger als alles, dass wir rasch aus der Pandemie kommen, und ein erfolgreiches Krisenmanagement in der Pandemie könnte die Aktienkurse beflügeln und könnte nicht auch die Wirtschaft insgesamt beflügeln. Also ich glaube, die Wirtschaftslage wird eher eine Folge der eingepreisten Erwartungen sein aufgrund der Corona-Situation als jetzt die Befürchtung gegenüber Biden. Wir wissen auch von der Forschung, dass im Prinzip die Auswirkungen eines Präsidenten auf die Wirtschaft immer nur sehr indirekt und sehr langfristig ist. Also Präsidenten können einiges kaputt machen, aber im Prinzip nehmen Präsidenten immer Kredit für eine gut laufende Wirtschaft, aber sind eigentlich nie diejenigen, die Wirtschaft an sich allein verantwortlich sind, weil das ja weltweite wirtschaftliche Zyklen sind. Und wenn ein Präsident das Glück hat, in einem Aufschwung eine Wirtschaft zu erben von seinem Vorgänger, wird es weitergehen, wenn er nicht viel falsch macht. Und das ist eben auch bei Donald Trump passiert. Aber natürlich war seine neoliberale Wirtschaftspolitik einfach dem Unternehmertum stand näher. Und daher gab es auch sehr viel Unterstützung für ihn, gerade aus diesen Kreisen und auch für seine Partei.
Was noch ein Ding ist, was momentan sehr schlecht aussieht in den USA, ist die Kriminalitätsrate. Also vor allem die Mordrate ist im letzten Jahr auch wiederum verbunden mit Pandemie und Wirtschaft stark gestiegen. Wie kann Biden da oder kann Biden da überhaupt dagegen wirken? Wie könnte er da ansetzen?
Ich, hier ist das Problem einfach, dass die USA in einem sehr langen Abschwung waren, was die Schwerverbrechensrate betraf. Das war eben in den 90er Jahren, 2000er Jahren, und das hat sich dann schon begonnen, vor der Pandemie umzudrehen. Da waren verschiedene Faktoren verantwortlich. Teilweise hat es mit dem Auseinanderklaffen der Gesellschaft zu tun, gleichzeitig auch damit zu tun, dass sich bestimmte Gruppen stärker abgehängt fühlten. Und die Wirtschaftskrise in Verbindung mit der Pandemie und der enormen Polarisierung hat das Ganze noch stärker zum Vorschein gebracht. Und hier müsste natürlich der Präsident vor allem in der Lage sein, den Staatsapparat auch wieder aufzubauen. Wir dürfen nicht vergessen, dass dass Trump teilweise einen dysfunktionalen Staatsapparat seinem Nachfolger hinterlässt, da eben viele der Spitzenkräfte in bestimmten im Regierungsapparat teilweise die Regierung verlassen haben und teilweise in die Privatwirtschaft gegangen sind und hier diese Leute erst wieder rekrutiert werden müssen. Also gerade die Spitzen in diesen sensiblen Bereichen fehlen derzeit, und eine der Aufgaben Bidens wird sein, die Regierung, die Experten in diesen Führungsorganen wieder aufzubauen, auch im Bereich der Law Enforcement, also im Bereich der Sicherheitsdienste. Und das ist eines der großen Probleme. Und gleichzeitig sind die Bundesstaaten auch underfunded, also es ist relativ wenig Geld in diese Art des Community Policing gegangen, weil in der Zeit Bush sehr viel Geld in die Terrorismusbekämpfung ging. Also es gab wohl zwar viel Geld ausgegeben, aber es ging in die falsche Richtung.
Sie haben schon ein paar Dinge angesprochen, die Biden angehen wird. Was werden jetzt die ersten Dinge sein, die er in den ersten Tagen seines Amtes tun wird? Worum wird er sich als erstes kümmern?
Er muss erst ein Kabinett durchbringen. Das wird natürlich eine Konkurrenzveranstaltung werden, gleichzeitig mit dem Impeachment-Verfahren im Senat. Er muss ein Kabinett durchbringen. Da gibt es die Möglichkeit, ob das quasi per Approbation in einem geht oder ob das dann blockiert wird. Es sieht aus, als einige Republikaner blockieren werden. Da wird es ein längerer Prozess sein. Zweiter Punkt wird diesem Aufruf sein, Masken zu Masken tragen. Er wird wahrscheinlich dann auch mit Dekreten gleich verordnen, dass die Masken in allen öffentlichen Gebäuden, in allen Bundesverkehrsmitteln, das sind alle Verkehrsmittel, die über Landesgrenzen hinweggehen, zu tragen sind. Und er wird versuchen, die 1400 Dollar Corona-Schecks auf den Weg zu bringen. Also diese 2 Billionen Dollar, also 2 Trillion Dollar, Billionen auf den Weg zu bringen, hat nicht ganz funktioniert. Biden setzt sich dafür ein. Und ich glaube, wenn er diese Dinge und wenn er das Krisenmanagement verbessert und diese Gelder auf den Weg bringt, dann hat er eine gute Chance, dass er sich zumindest einen Atemraum erkauft, dass er dann in weiterer Folge mehr Reformen machen kann.
Biden will also die USA so schnell wie möglich raus aus der Pandemie und der Wirtschaftskrise führen. Danke dir, Caro, für das Gespräch. Einen Tweet des Tages habe ich heute auch noch für euch. Der kommt, wie könnte es anders sein, von dem neuen Präsidenten höchstpersönlich. Er zitiert die afroamerikanische Sängerin Nina Simone. It's a new day in America.
It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good.
Aufbruchsstimmung also in den USA. Darüber werden wir in den kommenden Folgen sicher noch einige Male sprechen. Bis dahin entlasse ich euch aber in den wohlverdienten Feierabend. Auf kurier.at informieren wir euch natürlich weiter über die Geschehnisse in Washington. Ab 2.30 Uhr unserer Ortszeit geht es ja dann erst richtig los. Da steigt die große Angelobungsparty. Zwar ohne Publikum, aber mit Bruce Springsteen, Justin Timberlake, John Legend, den Foo Fighters, John Bon Jovi und vielen mehr. 90 Minuten dauert das Konzert Celebrating America. CNN überträgt live. Ton und Schnitt hat sich wie immer Dominik Kanzian gekümmert. Und produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Ferstl. Have a good evening, a good night und bis bald. Freedom is mine.
not be you. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.